Ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass das, was die EU Herrn Bo zur Last legt, ist ohne jede Frage von dem gedeckt, was das Bundesverfassungsgericht zum freiheitlichen Staat gehörend bewertet. Wenn dann der Staat schwerste Grundrechtseingriffe vornimmt, wie es Sanktionen, dann ist das eine Überschreitung dessen, was ein Rechtsstaat tun darf. Die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, dass man nur das sagen darf, was stimmt. Der freiheitliche Staat muss auch das Unappetitliche erlauben. Und selbst wenn sich Bo in diesem Rahmen bewegt hat, darf der Staat nicht eingreifen. Und ich als Deutscher muss mich dafür entschuldigen und dafür schämen, dass die Bundesregierung an diesen Verfassungsverstößen mitwirkt, indem sie sich nicht enthält oder dagegen stimmt. Was steckt dahinter? Das soll natürlich ein Signal senden. Wenn Bo sanktioniert wird, wer kommt dann als nächster? Wird die EU demnächst führende Oppositionspolitiker in Deutschland sanktionieren, weil sie etwas zu russlandfreundlich sind? Das ist im Kern totalitär.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast bei uns in der Sendung ein hochinteressanter Mann, ein renommierter Anwalt, ein Vorkämpfer für die Meinungsfreiheit. Er hat unlängst die digitale Bevormundung verfasst, herausgegeben. Joachim Steinhöfel, der Bestsellerautor. Herr Steinhöfel, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier Zeit nehmen. Und zwar geht es um das Thema, das Sie vielleicht am kompetentesten aus rechtlicher Sicht beurteilen können. Der Schweizer Jacques Bo, ein ehemaliger Nachrichtendienstoffizier und Generalstabsoberst, wurde von der EU sanktioniert, weil er, so sagt es die EU, ein Sprachrohr der russischen Propaganda quasi sei. Er verbreitet da die Sicht Putins und weiß nicht, ich nicht was. Er hat, wo, sie, ihm wurde jetzt die Einreise in die EU verboten, seine Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Was halten Sie davon?
Am liebsten würde ich zu Anfang drei Sätze aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorlesen. Dann müssen wir uns auch gar nicht erst mit der Frage beschäftigen, ist das jemand, der unappetitliche pro-russische Propaganda betreibt? Hat er Recht, was immer das ist im historischen Kontext, sondern darf der Staat gegen jemanden, der etwas sagt, was er für falsch oder Desinformation hält, in dieser Art und Weise vorgehen? Oder werden die Grundrechte, die sind ja ähnlich formuliert in der Schweiz wie in Deutschland, wie in der Grundrechtecharta der EU, oder darf er in dessen Grundrechte eingreifen? Das ist aus 2018, dieser Auszug aus einer Verfassungsgerichtsentscheidung. Ich lese zwei, drei Sätze vor, es geht schnell. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Das darf man also alles sagen, was wir davon halten, als Zivilisten, als Menschen, die in vernünftiger Weise miteinander umgehen, spielt keine Rolle. Das darf man alles. Und ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass das, was die EU, Herrn Bo spricht man ihn richtig aus, ne? Ich bin ja kein Schweizer, jedenfalls noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja bald, wenn es so weitergeht. Dass die EU Herrn Bo zur Last legt, ist ohne jede Frage von dem gedeckt, was das Bundesverfassungsgericht zum freiheitlichen Staat gehörend bewertet. Wenn dann der Staat schwerste Grundrechtseingriffe vornimmt, wie es Sanktionen darstellt, dann ist das eine Überschreitung dessen, was ein Rechtsstaat tun darf. Und die EU, das muss man leider hinzufügen, das ist nicht der erste Fall. Das reiht sich ein in eine ganze Serie von Grundrechts- und Grundrechtsverstößen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen in der Sanktionspraxis.
Das heißt also, auch wenn Jacques Bo russische Propaganda betreiben würde, wäre das nicht strafbar?
Natürlich nicht. Desinformation ist häufig, in seinem Fall vielleicht nicht, ich habe mich mit seinen Äußerungen nicht befasst, ist häufig 3 Tage oder 4 Wochen später wahr. Genauso Verschwörungstheorien. Es gibt genügend Verschwörungstheorien, angebliche, kennen wir aus der Corona-Pandemie, die sich später als richtig herausgestellt haben. Die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, dass man nur das sagen darf, was stimmt. Niemand weiß, was stimmt in vielen Punkten, die diskutiert werden. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und natürlich auch deutliche Grenzüberschreitung dessen, was man in einem zivilen Diskurs gerne sehen möchte. Aber das ist nicht die Grenze, die die Verfassung uns setzt. Der freiheitliche Staat muss auch das Unappetitliche erlauben. Und selbst wenn sich Bo in diesem Rahmen bewegt hat, darf der Staat nicht eingreifen. Das, was jetzt geschieht, geht ja noch über das sogenannte, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, Kriterium G der EU, Kriterium G hinaus, in dem Privatpersonen für ihre Meinung sanktioniert werden. Und Sanktionen sind brutalste Grundrechtseingriffe, die Reisefreiheit, Vermögenswerte betreffen und so weiter. Und natürlich auch eine Prangerwirkung haben. Das, was die EU hier macht, geht ja noch einen Schritt weiter. Kriterium G, das erwähne ich mal, das dem viele reiche Russen zum Opfer fallen, rechtfertigt Sanktionen nur, weil man reich ist und Russe ist. Selbst wenn man gegen den Krieg ist, man ist reich, man zahlt hohe Steuern und das reicht. Das ist sippenhaft, das verstößt gegen das Demokratieprinzip, das verstößt gegen die Menschenwürde. Das macht die EU und ich als Deutscher muss mich dafür entschuldigen und dafür schämen, dass die Bundesregierung an diesen Verfassungsverstößen mitwirkt, indem sie sich nicht enthält oder dagegen stimmt. Das darf sie von Verfassungswegen gar nicht. Die EU darf, die Deutschland darf auch hier bei Bo nicht zustimmen. Wenn sie das tut, die Bundesrepublik, die Bundesregierung, bricht sie deutsches Verfassungsrecht in seinem konstituierenden Kern.
Warum tut das die EU? Warum handelt sie so? Warum sanktioniert sie Bürger aufgrund ihrer Meinung? Auf was stützt sich die EU? Gibt es da irgendwie einen Erlass, ein Gesetz, eine Bestimmung, Verordnung, weiß der Geier was, was das irgendwie rechtlich decken würde?
Vielleicht ist der Geier der Einzige, der es weiß, und der es uns erklären kann. Ja, also Spaß beiseite. Es gibt natürlich diese Verordnung, die der Rat der EU erlässt. Darin ist auch das Kriterium G enthalten, das man hinzugefügt hat, dass Menschen zwingen soll. Also der Rat der EU erlässt diese Verordnung und da stehen dann diese Kriterien drin. G ist beispielsweise führender Geschäftsmann, der durch seine Steuerzahlung die Regierung ermöglicht, es der Regierung ermöglicht, den Krieg zu führen. Die Alternative wäre, man verkauft seine Firma. Ein völlig rechtmäßiges Geschäft ist da auch davon auch erfasst. Das müssen nicht Sachen sein, der Handgranaten herstellt. Da könnte man sagen, Sanktionen sollen ein gegenwärtiges Verhalten, das heute nicht vor 2 Jahren, das ist keine Strafe, weil alle, die unter denselben Konsequenzen leiden, die sanktioniert sind, egal was sie getan haben. Sanktionen haben einen einzigen Zweck. Sie sollen ein gegenwärtiges, heute an den Tag gelegtes Verhalten, das den Krieg im Kern fördert, beugen, damit man damit aufhört. Wenn man aber reicher Russe ist und Steuern zahlt, fördert man nicht den Krieg, sondern man hält sich an die Gesetze. In Deutschland würde man ins Gefängnis kommen, wenn man aufhört, Steuern zu zahlen. In der Schweiz auch, in jedem Rechtsstaat und auch in Staaten, die keine Rechtsstaaten sind. Und nun zwingt die EU durch Sanktionen Menschen, also entweder sind sie sanktioniert oder sie verkaufen ihre Firma. Oder sie hören auf, Steuern zu zahlen, was keine tatsächliche Alternative ist, weil man dann im Arbeitslager landet. Das ist aber der Druck, der durch, das entscheidet die EU. Das hat mit einem demokratischen Rechtsstaat nichts zu tun. Das verletzt alles, was im Kern die deutschen und europäischen Grundrechte ausmacht.
Was müsste, ich habe nicht den ganzen Überblick über die Thesen und Äußerungen von Herrn Jacques Beau, aber was müsste er gesagt haben, damit Sie sagen würden, ja, das ist jetzt strafbar. Was würde eine rote Linie überschreiten, damit die EU vielleicht sogar einen Punkt hätte? Gibt es überhaupt etwas?
Ich meine, wenn man sich durch Meinungsäußerung nicht strafbar macht und ich habe nicht gehört, dass hier irgendein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen soll, dann kann dieser Fall sowieso nicht eintreten. Und wenn man sich strafbar macht durch eine historische Meinung, ich meine, die Holocaustleugnung ist in Deutschland, und das ist ja auch ein Unikum aufgrund unserer Geschichte, strafbar. Sie ist in vielen anderen westlichen Demokratien nicht strafbar. Da kann man drüber streiten, ob man das gut findet. Es spricht sicher einiges dafür. Absolute Verfechter von Freiheit sagen, nein, auch diesen Unsinn muss man zulassen. Aber das steht hier alles gar nicht zur Debatte. Was der Staat hier macht, ist, er verbietet ein Narrativ. Ein Narrativ, das der EU nicht in die politische Strategie passt. Und man muss natürlich, was steckt dahinter? Natürlich auch die Motivation. Das ist ja ein erster Schritt. Hier wird ein Privater wegen einer privaten, meinetwegen unsinnigen oder geschmacklosen Meinung sanktioniert. Das ist ja wohl vor Haft der schlimmste Eingriff, den man sich in Grundrechte vorstellen kann. Und das soll natürlich ein Signal senden. Wenn Bo sanktioniert wird, müsste man aber auch Tino Chrupalla, Oskar Lafontaine, Gabriele Krone-Schmalz, Alice Schwarzer und viele andere sanktionieren, weil sie ähnliche Äußerungen getan haben. Das ist im Kern totalitär. Das ist nicht mehr demokratisch und es ist lange überfällig, dass das, was der Rat der EU in der Sanktionspraxis treibt, und es gibt natürlich vernünftige, richtige, wichtige Sanktionen gegen russische Entitäten, gegen russische Personen, natürlich, aber da sind eine Masse von Personen drin. Das können Sie sich nicht vorstellen, was in den Sanktionsbegründungen drin steht. Bei einer Frau, die jetzt nicht mehr sanktioniert ist, stand, ihr soll ein Boot gehören. Das hat das BKA behauptet. Wir haben das BKA abgemahnt. Die haben das gelöscht. Und das stand dann aber noch weiter in der Sanktion. Die Sanktion wurde einfach weiter aufrechterhalten, obwohl das die einzige Quelle war. Das ist eine Willkür, die in einem Rechtsstaat völlig fremd ist. Und wenn Sie dann, das ist jetzt das Rechtsmittel dagegen, vor die EU-Gerichte gehen, naja, ich will mich da mal eines Kommentars enthalten.
Wollte ich gerade fragen, meine, Sie beschäftigen sich ja tagtäglich mit solchen Fällen, mit Meinungsäußerung, Eingriffen in die Meinungsäußerungsfreiheit. Wie beobachten Sie das Vorgehen der EU? Wie willkürlich ist dieses Vorgehen tatsächlich? Ist dieser Fall Bo ein Einzelfall? Hat das System, muss man sich da ernsthaft Sorgen machen? Geht da die EU-Kommission ein bisschen vogelfrei durch die Gegend und sagt, ja, den sanktionieren wir, dann den noch und der passt uns nicht? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich hatte vor, ich glaube, circa 2 Wochen, die Ehre, von einem führenden Repräsentanten des US-Außenministeriums zu einem Gespräch gebeten zu werden, um ihm 30, 40 Minuten auf seinen Wunsch hin die Situation der Meinungsfreiheit in Deutschland zu schildern. Und dabei sind wir selbstverständlich auch auf die EU zu sprechen gekommen. Und wenn Sie die Entwicklungen sehen, die sich dort abspielen, bei den USA regt man sich darüber auf, wenn Donald Trump einen Journalisten aus dem Weißen Haus schmeißt, weil er nicht Golf von Amerika sagen will, statt Golf von Mexiko. Das ist sicher verfehlt. Die EU aber schafft einen Verordnungskatalog, der nicht einzelnes Fehlverhalten darstellt, sondern in seiner gesamten Konsequenz Meinungsfreiheit feindlich ist. Der Digital Services Act, TTPA, das ist eine Regelung, die politische Werbung untersagt, die Sanktionierung von, also die 120 Millionen Geldstrafe gegen Elon Musks Plattform X. Warum ausgerechnet gegen X? Früher in der Corona-Zeit oder davor, als bei Facebook und Google unsere Posts, davon handelt ja mein erstes Buch, über die Schlacht für die Meinungsfreiheit gegen die sozialen Medien, da hat sich aus der EU kein Mensch drum gekümmert, dass die Meinungsfreiheit, die Grundrechte der Bürger in Europa massenhaft mit Füßen getreten wurden von den Plattformen. Niemand. Als dann plötzlich, weil eben starke Einschränkungen stattfanden und die Biden-Administration hat ja auch mit den Plattformen zusammengearbeitet und denen vorschreiben wollen, dass sie löschen müssen. Das ist da unter der Decke gelaufen und ist publik geworden. Die Twitter-Files von Michael Schellenberger dokumentieren das teilweise. Europa gibt sich einen Verordnungskatalog, der das zum Standard erhebt. Und wenn jemand dagegen aufbegehrt wie X, eine Plattform, auf der Meinungsfreiheit sehr, sehr weitgehend garantiert ist, dann sollen mit solchen drastischen Strafen diesen Leuten Einhalt gebot werden, die für die Meinungsfreiheit und unsere Grundrechte stehen. Das geht ja auch schon länger. Es war, Thierry Breton hat öffentliche Briefe an Musk geschrieben und ihn bedroht, als er wie zum US-Wahlkampf Interviews mit Trump oder auch ein Interview mit Weil gemacht hat. Da wurde öffentlich bedroht, wenn er gegen irgendeine Vorschrift verstieße, dann Gnade ihm Gott. Hat man jemals erlebt, dass dem Herausgeber einer Zeitung, das kann man vielleicht vergleichen mit dem Betreiber einer Plattform, vorher von der Politik gedroht wurde vor einer Wahl, wenn du in dem Interview irgendetwas Falsches sagst? Das ist das Mindset dieser Leute. Und viele Menschen und viele Medien nehmen das nicht wahr oder berichten nicht darüber. Und dass die Meinungsfreiheit ist unter frontaler Attacke in der EU. Und zwar wissentlich und willentlich durch die dortigen Kader.
Jetzt würde Ihnen ein Gegner würde sagen, ja, aber Herr Steinhöfel, Sie können sich äußern, ich kann mich äußern, alle können sich äußern, die ja wollen. Meine, die Meinungsfreiheit, ja, dass die so bedroht ist und alles, ja, nicht so schlimm. Was entgegnen Sie da? Wie schlimm steht es um die Meinungsfreiheit tatsächlich in Europa, in Deutschland? Was nehmen Sie da wahr? Wie können Sie das so ein bisschen festmachen oder einordnen?
Ich würde ihm sagen, dass auch dieser Unsinn, nämlich dass die Meinungsfreiheit keinerlei Einschränkungen unterliegt, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Ernsthaft zu behaupten heutzutage, dass man völlig frei und uneingeschränkt debattieren kann, das kann man angesichts der Situation in Medien und politischer Debatte ja und aufgrund der Regelungen, die die EU geschaffen hat. Die können wir jetzt nicht im Detail diskutieren, was im Digital Services Act steht und so weiter. Aber allein die Strafandrohung von 6% Strafe, Maximalstrafe des weltweiten Jahresumsatzes ist so brutal, dass das natürlich einschränkende Wirkung hat. Und die haben sich ja auch schon konkretisiert, indem die Plattformen gesagt haben, die Regeln, um politische Werbung zulässig zu machen, die man einhalten muss, sind so schwierig, das können wir nicht handeln. Wir lassen gar keine politische Werbung mehr zu. Und natürlich leiden darunter diejenigen am meisten, die auf die sozialen Medien angewiesen sind. Und das sind nicht die großen Parteien CDU und SPD.
Was bedeutet dieser Fall Gbagbo oder andere Fälle, andere Sanktionsfälle? Was bedeuten die für den einzelnen Bürger, die vielleicht sogar, oh Schreck, diese Meinung des Gbagbo vielleicht gut finden, eben nicht voller Gänze ablehnen, die vielleicht sogar die Bücher lesen, die sich mit dem auseinandersetzen? Was bedeutet jetzt dieser konkrete Fall für die Bürger in der EU, vielleicht sogar für die Bürger in der Schweiz?
Naja, das ist ja ein Schweizer Bürger, aber ausnahmsweise hat die Schweiz, das macht sie sonst ja immer, dass sie Copy and Paste die EU-Begründung einfach übernimmt, ohne selber noch groß zu prüfen, sondern sie sind praktisch wortgleich, die Ukraine-Sanktionen sind übernommen worden. Das bedeutet, dass man sich jetzt auch Private mit einer missliebigen Meinung vorknöpft und sie mit schwersten Grundrechtseingriffen ohne rechtliches Gehör und ohne wirklich gewährleisteten staatlichen Rechtsschutz an die Wand nagelt, an den Pranger stellt und zum Opfer macht. Und die Wirkung auf andere soll sein, das wird nur nicht jemanden treffen, der bei X 3000 Follower hat und irgendetwas postet. Aber hier scheint es sich um jemanden zu handeln, der aufgrund seiner Vita etwas mehr Gewicht hat, was seine Äußerungen angeht. Aber wie gesagt, Wagenknecht, Ali Schwarzer, Lafontaine, viele andere, auch in England oder in den USA, Historiker George Kennan hat schon in den 70ern oder 80ern Äußerungen gemacht. Nee, ein bisschen später war es, glaube ich. War noch immer, ich weiß nicht mehr, 20, 30 Jahre her, die vergleichbar sind, dass die Ukraine oder ein NATO-Beitritt der Ukraine Kriegsgefahren heraufbeschwören würde und so weiter. Ich will das historisch ja gar nicht bewerten. Ich will nur sagen, viele andere haben das auch getan. Und wenn man wo sanktioniert, wer kommt dann als nächster? Wird die EU demnächst führende Oppositionspolitiker in Deutschland sanktionieren, weil sie etwas zu Russland freundlich sind? Das ist ja, das ist der, man denkt heute, nein, das machen die nicht. Das ist ja völlig absurd. Das geht nicht. Das dachten wir von ganz vielen Sachen vor 2 Jahren, die heute an der Tagesordnung sind. Diese Entwicklung ist Konsequenz und geht immer weiter in die falsche Richtung.
Gut, es geht noch viel weiter. Ich meine, der amtierende US-Präsident sagt ja eigentlich mitunter auch ein bisschen Sachen, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel, man soll mit Putin reden, man soll mit dem verhandeln. Ukraine sicher nicht in die NATO, das sei so in etwa ein Stellvertreterkrieg. Ist da die EU komplett inkonsequent, indem sie eigentlich, ja, sie müsste eigentlich, wenn sie konsequent wäre, müsste sie den US-Präsidenten Donald Trump gleich mitsanktionieren? Oder getraut sie sich damit nicht dazu? Oder wie beurteilen Sie das?
Den Opportunismus der EU sollte man auch nie unterschätzen. Natürlich kommt sowas gar nicht in Frage. Man will hier, das ist ja auch das Ziel ist ein anderes. Man will eine folgsame Bevölkerung, die tut, was die Eliten vorgeben und die politische Haltung übernehmen. Das passt zu dem erwähnten Kriterium G, wo die Leute zu Erfüllungsgehilfen der Außenpolitik degradiert werden sollen. Du bist reich, du bist Russe, dir nehmen wir dein Geld weg oder du läufst zu Putin. Das haben ja sogar englische Gerichte kürzlich in diesem Jahr in einer Entscheidung geschrieben. Man würde sanktionieren, weil man hofft, dadurch würden hochrangige Russen zu Putin gehen und ihm sagen, hör mal bitte mit dem Krieg auf. Das hat auch in einer abweichenden Meinung dieser Entscheidung Lord Leggett, das ist wirklich lesenswert, in brillanter Weise auseinandergenommen. Man möchte gerne Schafe heranziehen und wer nicht gehorcht, wird sanktioniert und hier mit brutalsten Grundrechtseingriffen. Das ist ja die Konsequenz. Wenn selbst historische Narrative und mögen sie auch fernliegend sein, nicht mehr erlaubt sind, werden Grundrechte entzogen und Grundrechtseingriffe sind die Folge. Mobilität, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Freizügigkeit, Berufsfreiheit. Niemand darf ihm helfen. Er darf nur einen Anwalt haben in streitigen Sachen. Privat darf ihm auch kein europäischer Anwalt jetzt mehr helfen. Wenn er mich fragen würde, ich habe hier, möchte eine Firma kaufen, guck dir mal den Gesellschaftsantrag an. Darf man nicht. Verboten. PR für ihn oder Unterstützung verboten. Die Sanktionen sind unglaublich weitreichend.
Ja, auch ein stoßendes oder ein bemerkenswertes Kriterium zumindest ist, Herr Bo hat im Interview mit Roger Köppel gesagt, er wurde nicht über diese Sanktionen vorab informiert, er konnte sich nicht dazu äußern, er habe eigentlich aus der Presse erfahren, dass er sanktioniert werden würde oder jetzt sanktioniert wird. Also rechtliches Gehör, Stichwort. Was ist das für Sie fast noch das Stoßendere, dass man da quasi willkürlich einfach drauf los sanktioniert? Und was stört Sie am meisten bei dieser Causa Bo? Was ist es?
Ich würde sagen, man muss, was die Ankündigung von Sanktionen angeht, muss man unterscheiden. Das ist ähnlich wie beim Haftbefehl. Wenn man jemanden hat, der hat sein Gold im Koffer und einen Privatflieger 100 Meter weiter, dann wird man nicht sagen, übrigens, morgen kommen wir vorbei und verhaften dich, denn dann ist er weg. Da ist also der Zugriff ohne Ankündigung, liegt in der Natur der Sache. Ob das im Falle Bo auch so ist, dass er seine Vermögenswerte wegschafft, ich weiß, so viel Millionen wird er vermutlich nicht besitzen, das kann ich nicht beurteilen. Und der lebt, glaube ich, soweit ich weiß, in Brüssel, auf jeden Fall in Europa, Wohnsitz, hat eine Schweizer Staatsbürgerschaft. Soll er flüchten? Ja, was hat er dann gewonnen? Seine Vermögenswerte wegschaffen, die hätte man ja also da hätte man vorher rechtliches Gehör gewähren müssen, weil wie beim Kriminellen die Fluchtgefahr für mich nicht erkennbar ist. Aber das macht man nicht. Man kann jetzt bei den europäischen Gerichten gegen die Sanktionen klagen. Die werden alle halbe Jahr überprüft, automatisch und meistens verlängert. Oder man geht da vor Gericht. Ich habe da Entscheidungen gelesen, die es mir sehr schwer machen, das in irgendeiner Weise nachzuvollziehen. Das verstößt auch gegen elementare Verfahrensgrundrechte, nämlich gehört zu werden, bevor man verurteilt wird. So etwas Ähnliches ist das hier ja.
Sie haben es vorhin angesprochen, die Sanktionen, das ist weitreichend, oder? Die Kreditkarten sind gesperrt. Er darf eigentlich, das hat er auch gesagt, er dürfte eigentlich nicht mal mehr ein Brot kaufen gehen, also jegliche wirtschaftliche Tätigkeit, die sind ihm verboten in der EU. Was würden Sie ihm jetzt raten? Was soll dieser Mann jetzt machen, der Schweizer Bürger, der da in Brüssel festsitzt, sanktioniert ist? Was soll der jetzt machen?
Ja, einen anwaltlichen Rat muss er sich woanders suchen. Sanktionsverfahren mache ich nicht. Aber gut, man kann natürlich nur, das kostet natürlich auch viel Geld. Das darf man dann bezahlen von den eingefrorenen Geldern. Man kann dagegen Rechtsmittel einlegen, ob das Sinn hat oder ob nicht vielmehr eine öffentliche Thematisierung dieses Falles, dieser Causa, die ja pars pro toto erschreckend ist, mehr Aussicht auf Erfolg hat, kann ich nicht beurteilen. Dazu kenne ich den Fall nicht genug. Den Sanktionen liegen immer sogenannte Working Papers zugrunde. Die müssen geheim gehalten werden. Ob ich mich da immer dran halten würde, das muss dann jeder jeweilige Mandant entscheiden. Aber das weiß man. Es gab darüber auch ausführliche Berichterstattung, beispielsweise in Politico, wie diese Unterlagen, die der Sanktionsbegründung zugrunde liegen, teilweise zusammengeschunden werden, ist abenteuerlich. Da werden selbst, ganz viel sind Zeitungsartikel. Die EU-Gerichte lassen Zeitungsartikel als Belege zu, weil ja angeblich die Recherchemöglichkeiten in Russland zum Beispiel so schwer sind, als wenn man keine Geheimdienste hätte. Und man muss auch nicht vorher seine Recherchemöglichkeiten, die 27 EU-Staaten haben, erschöpfen, um dann auf Zeitungsartikel überzugehen, zu sagen, ja, da stand ja dies und stand ja jenes. In der Rechtsprechung der europäischen Gerichte und auch in der Praxis des Rats der EU genügen Zeitungsartikel als Beweis für irgendein Fehlverhalten. Ja, sogar, Sie mögen es nicht glauben, einzelne Tweets. In einem Falle meines Mandanten hat jemand in Washington getweetet, er sei der Lieblingsoligarch von Putin. Das ist eine Meinung. Das kann nie die Grundlage einer Sanktion sein. Ich habe den Herrn in Washington abgemahnt, er hat den Tweet gelöscht. Steht aber immer noch in der Sanktionsbegründung drin. Das ist die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird und wie die Grundlagen der Sanktionen zusammengestückelt werden. Und ganz häufig werden diese Entscheidungen dennoch von den EU-Gerichten bestätigt.
Warum macht das die EU? Ist das Verzweiflung? Ist das ein übertriebenes, ein völlig überspitztes Schutzbedürfnis für seine Bürger? Was ist da die Motivlage der in Brüssel?
Ich glaube, es ist ein durch den Rat der EU vorgenommene Gleichschaltung aller des Staates, der EU-Staaten, der Bürger und Ausländer, die in irgendeiner Weise mit dieser Sache in Verbindung gebracht werden können, um den außenpolitischen Interessen der EU durch Zwang und Druck und Grundrechtsverstöße subordiniert zu werden. Das tut man da jedenfalls. Und da interessiert den Rat der EU das, was in der Verfassung steht, nicht.
Was ist die Rolle der Schweiz? Was würden Sie von der Schweiz erwarten, wenn ein Bürger in Brüssel festsitzt, von der EU sanktioniert wird, weil er etwas sagt, publiziert, schreibt, was er geil, dass den EU-Granten da nicht passt? Was ist da die Rolle der Schweiz aktuell?
Naja, es ist, jetzt wollen Sie, dass ich der Schweizer Regierung Ratschläge gebe. Das mache ich aber gerne. Ich kann hier jedenfalls in dem Sinne, dass ich sage, was ich für ein freies, unabhängiges Land für anständig und richtig halten würde. Dass, wenn es so ist, wie wir hier besprochen haben, dass jemand wegen einer gerne auch völlig abwegigen historischen Sicht der Dinge mit Grundrechtseingriffen konfrontiert wird, dass das sämtliches Fundament der Werteordnung der EU ad absurdum führt. Und ich würde dann als Schweiz alle mir zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen und politischen Mittel, muss ich sogar in Bewegung setzen, um das Recht eines meiner Bürger zu verteidigen. Denn wenn man einen aufgibt, dann kann man gleich alle Schweizer aufgeben. Dann kann man auch das Selbstverständnis der Schweiz als unabhängiger Rechtsstaat subordinieren einer völlig wahnsinnig gewordenen EU-Administration. Und das geht nicht. Da muss man natürlich mit anderer Tonalität als meine letzten zwei, drei Sätze sachlich und schweizerisch sagen, das geht nicht, und eine Grenze ziehen. Und damit auch, die Schweiz hat ja auch gewisse Druckmittel. Die mögen nicht so groß sein wie die der EU, aber sie dürften nicht unerheblich sein.
Letzte Frage. So ein Fall wie jetzt Jacques Beau. Sie haben gesagt, Sie haben auch Mandanten, die Sie da wegen Sanktionen vertreten. Erstaunt Sie sowas noch? Oder haben Sie sich mittlerweile fast schon an dieses Ausmaß gewöhnt? Gewöhnt man sich daran? Oder ist man da immer noch ein bisschen echauffiert und überrascht am tatsächlichen, am realen Alltag, dem wir da gegenüberstehen?
Es ist ja auch den Medien zu entnehmen, dass ich unter anderem Alisher Usmanov vertrete, den ich mittlerweile sehr, sehr persönlich schätze und ihn sehr häufig treffe und eine hohe Meinung von ihm habe. Und wir haben in Hamburg Klage erhoben gegen die Begründung, gegen den Wortlaut der Sanktionsbegründung, etwa in dem Sinne, als sei das ein Zeitungsartikel. Und zwar gegen jeden einzelnen Satz der Sanktionsbegründung, weil jeder einzelne Satz eine Persönlichkeitsrechtsverletzung oder eine falsche Tatsachenbehauptung darstellt. Das ist die Grundlage von schwersten Eingriffen in Grundrechte von Bürgern, die mit dem Ukraine-Krieg nichts zu tun haben und rein willkürlich nach dem Motto sanktioniert werden, Russe, Reich und schuldig. Es gibt reiche Russen, die schuldig sind. Aber nur weil man reich und Russe ist, ist man nicht schuldig. So macht's aber die EU und verstößt damit gegen sämtliche Grundregeln des eigenen Menschen, der Grundrechtecharta, die sich dieses Institut gegeben hat.
Gibt es irgendwie einen Lichtblick aus Brüssel, den Sie da beobachten, dass es irgendwie eine Besserung, dass eine Besserung in Sicht ist, dass man da wieder auf die richtige Spur zurückfindet? Irgendwelche Politiker, die sich da dagegen wehren? Ich meine, die Medien berichten jetzt nicht wahnsinnig exzessiv über diesen Fall aktuell. Aber sehen Sie da irgendwie etwas, wo Sie ja, unseren Zuschauern vielleicht auch noch Hoffnung geben können, dass da am Ende des Tages auch nur, dass am Ende des Tages gut kommt und nicht so schlimm ist, wie es jetzt aktuell bestellt ist.
Das will ich mit einer kleinen Anekdote beantworten. Am 6. Juni diesen Jahres, D-Day, war ich in der Normandie und hatte die Ehre, den damaligen Oberkommandierenden der 82nd Airborne Division. Das sind also die, die in 24 Stunden sonst wo auf der Welt in den härtesten Einsatz sind, zu treffen, General Work. Und wir standen am Strand der Normandie und ich habe Ihnen im Hinblick auf diese Meinungsfreiheitsübergriffe der EU gesagt, dass es vielleicht bald soweit sein wird, dass die USA uns ein zweites Mal befreien müssen. Und tatsächlich, wenn man auch die Äußerungen aus der Trump-Administration von Trump, von Marco Rubio, von JD Vance bei der Sicherheitskonferenz hört und auch, das entnehme ich auch aus meinem Gespräch mit dem Mitarbeiter des State Department, sieht man das mit äußerster Sorge, was sich in Deutschland und Europa abspielt. Und der wirtschaftliche Druck, den die USA ausüben können auf diese Übergriffe der EU, ist immens. Und das ist in meiner Sicht die einzige Hoffnung. Europa selbst, da sehe ich nichts, was mir irgendwie Optimismus verleihen könnte.
Steinhöfer, vielen Dank für die Einordnung und eine gute Zeit.
Gern, frohe Weihnachten.